Menschen haben die wunderbare Fähigkeit zu denken. Sie haben Fantasie, sie können Dinge hinterfragen und sie können verschiedene Blickwinkel einnehmen. Damit sind wir Menschen gut ausgestattet, uns mit dem Glauben auch zu befassen. Mit Geheimnissen, mit Tatsachen, mit unerklärlichen Dingen, mit Fragen und mit Antworten. Wir wollen gleich glaubwürdig über Religion und Glauben sprechen in der Domradio-Beratung. Ich heiße Dagmar Peters. Einen schönen guten Tag. Wie offen gehen Sie mit Ihrem Glauben um? Leben Sie ihn offen im Alltag oder eher versteckt am Sonntag in Ihrer Gemeinde? Oder zu Hause abends vor dem Einschlafen bei einem stillen Gebet? Vielleicht gehören Sie aber auch zu denjenigen, die nur in Notsituationen ein Stoßgebet an Gott richten. Mit wem kann ich gut über den Glauben sprechen, habe ich mich gefragt und die Antwort war nicht schwer. Das ist natürlich jemand, der sich damit privat und beruflich beschäftigt. Rainer Obertür ist Grundschullehrer, ist Dozent für Religionspädagogik, er leitet das Katechetische Institut des Bistums Aachen und er ist Familienvater. Herr Obertür, herzlich willkommen in Domradio.
Ja, schön, dass ich hier bin.
Beginnen wir mit Ihnen auch ganz persönlich, Herr Obertür. Sie beschäftigen sich beruflich mit dem Glauben, aber wie ist Religion und Glauben denn in Ihrem Privatleben vertreten?
Ja, das kommt eigentlich, es läuft permanent mit, so würde ich das mal beschreiben. Also es ist so eine für mich Dauerauseinandersetzung, natürlich von dem Beruflichen, aber das ist völlig vermischt mit dem Privaten, dass ich mich eigentlich permanent mit den großen Fragen der Menschheit und damit auch mit den großen Fragen von Religion und Glaube beschäftige. Von außen betrachtet, glaube ich, sieht es so ein bisschen so aus, dass ich so in diesen herkömmlichen Kategorien ein Christ bin. Ich bin so im katholischen Emsland groß geworden, der das so ganz verinnerlicht hat, der ganz herkömmlich sozusagen im Gottesdienst als Lektor dann erscheint. Ich glaube, das Wichtigste ist mir, dass es so mein Leben prägt. Also ich würde mir wünschen, dass man in der Art, wie ich lebe, mir anmerkt, dass das vom Glauben getragen ist.
Also dass es von innen kommt.
Ja. Ja, und dass ich ständig in dieser mit Kopf und Herz Auseinandersetzungen bin, darum zu ringen, was das heißt, was das bedeutet, auch für mein Leben.
Fragen stellen, das gehört auch viel dazu. In den Büchern, die Sie geschrieben haben, stellen Sie auch viele Fragen. Wann haben Sie denn Zeit, in Ruhe zu beten, mal so ganz still zu sein?
Mhm. Ich würde sagen, das ist bei mir weniger sozusagen das Ritualisierte, sondern eher der Kairos in dem Augenblick, wo ich tatsächlich so diese stille Minute habe oder wo ich in einer Auseinandersetzung mit so einer großen Frage innehalte, dass sozusagen eher so manchmal mich überkommt, dass ich diesen spirituellen Moment versuche so für mich zu haben.
Also können Sie denn so beschreiben, wo oder wie Sie in Verbindung treten mit Gott?
Ja, das ist ja schwer in Worte zu fassen. Es ist im Grunde dieses Gespräch. Ich denke, wir Christen glauben ja an einen Gott, der in sich selbst verschieden ist, der so in sich selbst sozusagen die Beziehungen, die Liebe widerspiegelt. Und in all diesen Beziehungen, die ich habe, in der Beziehung zu den Menschen, die mir wichtig sind, die mir begegnen, erlebe ich das. Und so erlebe ich eigentlich auch dieses Gespräch mit Gott, das ich aber manchmal ganz ungeplant führe. Und auch manchmal in Form eines Ringens. Also ich finde das Bitten, Danken und Loben ist ja so das eine, aber das Klagen gehört auch dazu, zu dem, was wir Gebet nennen.
Wir Menschen, wir können uns glücklich schätzen, wir können verschiedene Blickwinkel einnehmen. Das tun Sie auch, Herr Obertür, gemeinsam auch mit Religionslehrern oder angehenden Religionslehrern. Stellen sich die katholischen und evangelischen Rallye-Lehrer so dieselben Fragen?
Ja, ich finde, die Menschheitsfragen sind zunächst mal sehr nah bei jedem Menschen beisammen und das ja auch schon bei Kindern. Das ist ja so meine fundamentale Erkenntnis auch für all das, was ich mit Blick auf die Fortbildung mit den Religionslehrern mache, dass die großen Fragen des Lebens und der Menschheit der Mensch schon als Kind stellt. Und ich würde es sogar noch erweitern. Ich hatte vor 10 Tagen eine Veranstaltung, was für mich wirklich eine spannende Premiere war, mit islamischen Religionslehrern. Und in dem Gespräch über die großen Fragen der Kinder haben wir alle festgestellt, auch die muslimischen Kinder stellen dieselben Fragen zunächst mal. Woher kommt die Welt? Warum bin ich überhaupt auf der Welt? Warum bin ich ich und nicht jemand anders geworden? Da gibt es eine große Menge, die uns auch vereint in dem, was wir glauben.
Inwieweit haben sich denn Glaubensfragen verändert in den vergangenen 10 oder 20 Jahren oder sind die stabil und gleich geblieben?
Ich glaube, es gibt so einen Basisbestand, der bleibt gleich und der war auch schon in der Zeit, wo die biblischen Texte entstanden sind, derselbe. Es wird dann vielleicht anders gefragt und es wird vielleicht heute mutiger und auch schon früher im Leben sehr radikal auch angefragt, das Leben und damit auch oft nicht nur die Welt, sondern auch Gott. Das Verändern bezieht sich hauptsächlich, würde ich sagen, auf früher und entschiedener und kritischer. In der Substanz ist es ziemlich nah beieinander. Es gibt dann vielleicht verschiedene Akzente, die im Leben des Einzelnen auch früher eine Rolle spielen, weil er Lebenserfahrungen macht, die ihn durch Schicksalsschläge vielleicht intensiver zu Fragen bringt.
Sie haben eben das Stichwort Kinder schon angesprochen. Ihre Kinder sind jetzt schon erwachsen. Was war Ihnen denn wichtig bei der religiösen Erziehung? Was wollten Sie Ihren Kindern in Sachen Glauben mit auf den Weg geben?
Ich glaube, das Wichtigste ist mir, dass die Kinder erfahren, was meiner Frau und mir wichtig ist. Also weniger dieses Vermitteln im Sinne, es sind die und die Inhalte, das kommt natürlich auch vor, aber die Haltung, die dahinter steht, ist mir dann zunächst wichtiger. Und da ist man sozusagen dann in der Hoffnung, dass davon viel überkommt, aber auch in so einer ganz gelassenen Hoffnung.
Kinder fragen anders als Erwachsene. Sie sprechen auch anders über den Glauben. Wo sind dabei die Unterschiede? Darüber sprechen wir auch noch gleich in der Domradio-Beratung. Heute zum Thema glaubwürdig über Religion und Glauben reden. Wer schon mal mit Kindern über Glauben gesprochen hat, zum Beispiel als Katechet oder im Kindergottesdienst, oder wer einfach mal mit Kindern Geschichten aus der Bibel liest, der hat vielleicht diese Erfahrung schon gemacht. Kinder haben viele, viele Fragen rund um den Glauben und Kinder sind sehr offen darüber zu sprechen und auch Dinge mal auszuprobieren. Rainer Obertür hat als Grundschullehrer schon viel mit Kindern über ihren Glauben gesprochen. Erinnern Sie sich an ein ganz besonderes Gespräch mit einem Schüler oder einer Schülerin? Ich schätze, da ist bestimmt irgendwas hängen geblieben.
Ja, da gibt es viele Beispiele. Ich bin ja so ein bisschen ein Gast als Religionslehrer an einer Grundschule, bin ja hauptsächlich beim Katechetischen Institut. Es ist schon so ein bisschen so eine besondere Rolle. Die Kinder wissen auch immer, wenn ich komme, dann ist Religionsunterricht. Das ist, finde ich, eine ganz positive Eingestimmtheit auf diese ganzen Fragen. Und spontan würde ich sagen, sind es mehr so, was bei mir hängen bleibt, immer so diese auf den Punkt gebrachten Äußerungen von Kindern, wie diese sagenhafte Aussage, wer fragt, weiß schon etwas. Oder der Religionsunterricht entsteht ja erst aus den Fragen. Oder diese einzelnen Fragen, die Kinder dann in der Auseinandersetzung mit bestimmten Themen formulieren. Wenn ich sterbe, werde ich dann aus dem gezogen, der ich bin? Also so eine Formulierung, wo, finde ich, ganz viel in der Frage schon an Perspektive, an Hoffnung drinsteckt. Ich verändere mich, wenn ich sterbe, aber ich bleibe auch der. Also das ist das, was mir spontan einfällt, so diese markanten Sätze, die Kinder so auf den Punkt gebracht äußern können.
Also das heißt, die wirklich auch in die Tiefe gehen?
Ja.
Die Kinder sind sich dessen gar nicht bewusst?
Also ich finde eine sehr schöne Beschreibung von Kindern, dass sie zugleich Realisten sind, die immer so die Welt ganz konkret begreifen können, aber auch Mystiker, die so die Ursachen hinter den Ursachen hinterfragen, gar nicht aufhören zu fragen, wer hat Gott erschaffen, ist eine immer wieder gestellte Frage bei uns. Und dann überlege ich mit den Kindern, ja, kann Gott erschaffen worden sein? Und sag, wer würde denn dann Gott erschaffen? Und dann kommen wir auf die Idee, das wäre dann ja der Gott, also der über Gott steht, aber dann ist er der Gott gar nicht mehr der Gott. Und was wäre denn mit dem Gott? Wer hat den denn erschaffen? Dann sind wir beim Gott. Und über das Nachdenken, über mögliche Antworten merken die Kinder selber, nein, Gott kann nicht erschaffen sein. Gott ist selbst der Anfang, sonst wäre er nicht Gott. Und schon haben wir eine Perspektive entwickelt.
Im Kommunionunterricht, da wurde ich mal von einem Mädchen gefragt, wie geht Beten? Dann haben wir fast die ganze Unterrichtsstunde übers Beten gesprochen und das nachher auch ausprobiert. Ich war ganz gerührt, dass dieses Mädchen mir nachher beschrieben hat, dass es eine Verbindung zu Gott gespürt hat und sie sich ganz sicher war, dass Gott gerade ganz bei ihr war. Kinder sind noch nicht so rational wie Erwachsene. Ist das ein Vorteil beim Leben und Erleben des Glaubens?
Ja, weil sie auf eine intuitive Weise dadurch Dinge erfassen und eben aus ihren Fragen heraus dann auch zu Antworten kommen, die uns oft erstaunen lassen. wieder so eine Frage. Ich glaube, es war ein 4-jähriges Kind. Ich habe es mal gelesen, es war nicht bei mir in der direkten Begegnung. Wenn ihr sterbt, bin ich dann noch ganz, formuliert ein 4-jähriges Kind den Eltern gegenüber. Und da steckt ja diese fundamentale Erkenntnis hin. Da stirbt ja etwas in mir, wenn ihr geliebten Menschen nicht mehr da seid. Und insofern ist da eigentlich immer wieder die Tür offen für Erkenntnisse, über die wir als Erwachsene staunen können.
Spannend auch, weil wir ja heute auch darüber reden wollen, wie sprechen wir über Religion, wie sprechen wir über Glauben? Wie wecken Sie denn bei Kindern ein Gefühl für religiöse Sprache? Oder wir merken jetzt hier auch, die Kinder entwickeln ihre eigene religiöse Sprache scheinbar.
Zunächst mal glaube ich, indem ich ihnen viel zumute und ihnen Mut mache, dass sie Dinge können, die wir vielleicht sogar als Erwachsene schon verlernt haben. Also eine Atmosphäre schaffe, in der die Kinder wissen, es kommt nicht darauf an, dass sie mir nach dem Mund reden, das sagen, was ich hören will, sondern das, was ihnen einfällt, was ihnen zufällt. Also der Zufall sollte eine Chance haben im Gespräch. Man soll nicht vorher wissen, was den Kindern einfällt, sondern sich überraschen lassen. Aber sie brauchen auch die Hilfen in Form von ganz konkreten Sprachhilfen, von Bildern, die wir ihnen geben, Bilder, auf denen Symbole zu erkennen sind, die so erstmal Türöffner für Worte sind.
Müssen Sie dabei vereinfachen? Also Sie sagen, klar, man kann Bilder zeigen und die Kinder ihre Dinge, die ihnen dazu einfallen, sagen lassen, aber müssen Sie die Sprache vereinfachen?
Ja, das ist die hohe Kunst im Umgang mit Kindern, die vielleicht das Schwierigste ist. Also man muss das Schwere einfach machen, ohne dass es falsch wird. Und das Schwere einfach zu machen, ist schwer. Und im Moment wird ja viel über Vereinfachung im Sinne des Populismus gesprochen. Das ist gerade nicht gemeint. Also die Elementarisierung wäre sozusagen das Stichwort, die bedeutet, wir lassen im einfachen Satz, und ich glaube, jede tiefe Wahrheit ist im Kern einfach, das Ganze aufscheinen. Also es fehlt dann nichts, aber es ist trotzdem einfacher.
Die Bibelgeschichten, die werden auch für Kinder vielfach erzählt. Auch Sie haben das gemacht. Sie haben nicht nur eine Kinderbibel gemacht, sondern eben, es gibt auch hier, ich habe es gerade vorliegen, die Ostererzählung oder eine Pfingsterzählung, auch mit Bildern von Renate Selig. Das sind Bücher, die man eben auch mit Kindern lesen kann, die noch kleiner sind. Und wenn man dann mal überlegt, so ganz kleinen Kindern tatsächlich diese Ostergeschichte zu erzählen, das ist ganz schön grausam. Wie reagieren die dann? Wie sprechen Sie mit denen über dieses Thema Tod?
Ja, es ist zunächst mal eine Gratwanderung, die man im Entwerfen dieses Textes zu vollziehen hat und auch in den Bildern, die dazu entstehen. Und da haben wir damals gesagt, wir müssen einen Weg finden zwischen zu brutal und zu verharmlost. Und also es ist eine grausame Geschichte, bei der ich aber den Kindern schon am Anfang der Erzählung sage, das ist schwer zu verstehen. Und davon ist schwer zu erzählen, aber es ist eine traurige Geschichte, die am Ende gut ausgeht. Dass Kinder das schon wissen, halte ich für wichtig. Und dann lassen sie sich darauf auch nach meiner Erfahrung sehr wohl ein. Sie wollen auch diese Geschichte vom Tod hören, wenn sie schon vorher was vom Leben Jesu gehört haben. Ich glaube, Kinder sind schon auch da in dieser Hinsicht realistisch, dass sie wissen, dass nicht alles in Ordnung ist auf der Welt und wollen nicht davor behütet werden, aber sie wollen darüber sprechen, aber sie brauchen jemanden, der sie dabei begleitet. Und dass das dann nicht zu brutalisiert wird, ist natürlich logisch.
Also mit Kindern über den Glauben sprechen heißt zwar, etwas zu vereinfachen, aber ohne etwas Falsches zu erzählen. Religionspädagoge Rainer Obertür ist mein Gast heute in der Beratung. Er ist Grundschullehrer und hat selbst zwei inzwischen große Kinder. Sie haben aber auch noch ein drittes Kind, das heißt Nele. Und was es mit diesem dritten Kind auf sich hat, darüber sprechen wir nach den Nachrichten um 9:30. Die Domradio-Beratung. Zu Gast ist heute Rainer Obertür. Er hat 2 bis 3 Kinder, also 2 echte und ein fiktives. Seine erdachte Tochter heißt Nele und die hat ein Buch geschrieben und Kinderfragen rund um den Glauben gestellt, stellvertretend für alle Kinder. Herr Obertür, warum haben Sie sich Nele ausgedacht und sie Ihre Tochter genannt?
Ja, es ist so mein Kinderbuchmädchen. Die Entwicklung war durchaus eine längere, dass ich vorher halt einige Bücher veröffentlicht hatte, die sich immer so auf Religionsunterricht, auf Didaktik und als Adressaten dann die Religionslehrer bezogen haben. Und ich dann den Wunsch hatte, mal direkt mich an Kinder zu wenden mit einer Veröffentlichung. Anfangs war das die Vorstellung einer Anthologie, also Texte, die ich einfach zusammenstelle als Herausgeber. Und dann wären es so meine Lieblingstexte, die ich so auch privat den Kindern, meinen eigenen Kindern vorlese, wären es dann ausschließlich gewesen. Und dann dachte ich so, nee, das reicht mir von der Rolle nicht. Und ich möchte auch dem Leser sozusagen eine Identifikationsfigur anbieten. Und das wird dann eben die Nele, die sich so durch dieses Buch denkt. Und ich verbinde immer ihre Gedankentexte, die so ein bisschen Tagebuchtexte sind, mit Texten anderer Autoren, Gedichte, Geschichten. Und dann entwickelt sich das immer so im Ping-Pong-Spiel. Und da spielte dann eben viel eine Rolle, dass ich auch meinen Kindern, die damals so im Grundschulalter waren, viel dann vorgelesen habe, auch von dem, was Nele so denkt.
Macht Nele sich all die Gedanken, wie die Kinder, die sie in Schulen getroffen haben, sozusagen in einer Person? Also versammeln sich da all diese Gedanken?
Ja, sie ist sozusagen das komprimierte Wesen, das all diese Fragen stellt, die ich eben auch vom Religionsunterricht und überhaupt von Kindern her kenne. Und ich habe dann hinten auch eine E-Mail-Adresse schon reingeschrieben, dass man mir eine Mail schreiben kann, nachdem man das gelesen hat. Und das geschieht nicht permanent, aber das geschah doch immer mal wieder. Und die schönsten Rückmeldungen, die gingen dann so, ja, ich heiße auch Nele und ich habe dieses Buch gelesen. Und ich fand es ganz unheimlich, weil diese Nele stellt auch all die Fragen, die ich mir selber stelle. Aber du kennst mich doch gar nicht. Und dann gab es durchaus mal so hin und her an Mails, die ich dann geschrieben habe. Und es war sehr schön, so diese direkte Rückmeldung von jungen Leserinnen zu bekommen oder Lesern.
Anfangs gab es eben dieses eine Buch der großen Fragen. Was uns jetzt hier vorliegt, ist Neles Buch der großen Fragen zusammen mit Neles Tagebuch. Das sind zwei Bücher in einem Doppelband zusammengefasst. Nele schreibt Tagebuch, die macht sich Gedanken über Gott und die Welt. Und woher kommen die Antworten? Von Ihnen oder von Kindern?
Sie entwickeln sich aus dem Hin und Her des Fragens und nach Antworten suchen von Nele und dann teilweise eben auch von den Fremdtexten der anderen Autoren. Nele ist aber auch immer im Gespräch mit Freunden, mit Mama und Papa, die dann wieder eine Perspektive reinbringen, über die Nele weiter nachdenkt und kommt dann im Laufe des Buches doch immer wieder auch zu Antworten. Und es entwickelt sich so der Weg vom ja eher philosophisch Staunenden, dann auch zum Religiösen, auch direkt auf die Gottesfrage hin, auch zum Bekennenden. Der Ansatz ist aber so erstmal das Staunen. Also wir haben mit Neles Tagebuch, dem zweiten Buch, halt noch ein bisschen anderen Ansatz. Da schreibt Nele immer so Hefte voll, 5 Hefte. Und da nimmt sie den Papa auch immer mit rein, der so ein bisschen hilft, weil das sind auch so Anregungen zum selber Schreiben. Da kann man ins Buch reinschreiben oder man kann sich selber so ein Buch der großen Fragen machen als junger Leser. Und insofern ist das so, betont das die aktive Rolle auch nochmal für den, der das Buch liest. Und der Doppelband vereint jetzt eben in der überarbeiteten Auflage, die wir jetzt kürzlich herausgebracht haben, diese beiden Bände in einem Band.
In welcher Sprache sprechen bzw. schreiben Sie hier über den Glauben?
Es ist wieder der Versuch, Dinge einfach zu machen, ohne dass sie falsch werden. Ich bin natürlich immer auch Nele. Ich oute mich nachher, also am Ende des ersten Buches, als Neles Papa und aber auch irgendwie als Nele selber. Denn ich habe von vornherein vermieden, das wäre, glaube ich, schrecklich geworden, so zu tun, als wäre ich ein 10-jähriges Mädchen, das all diese Gedanken so aufschreibt. Also das mache ich auch ganz transparent im Buch. Also ich mische sozusagen in Neles Gedanken auch meine Gedanken. Und ich glaube, da spielt eine Rolle, dass ich eigentlich so immer versuche, auch das Kind in mir auf eine gute Weise zu pflegen und zu bewahren. Ich finde da diesen guten Spruch, der das auf den Punkt bringt, von Erich Kästner: Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Das ist mir so ein ganz schöner Leitgedanke.
Neles Buch der großen Fragen ist ein Buch, das auch Eltern ja zusammen mit ihren Kindern lesen können. Da sind Gedichte drin, Sie haben eben gesagt, Fremdtexte, Neles Gedanken und ja, kleine Geschichten. Herr Obertür, was möchten Sie denn bei den Eltern damit erreichen?
Eigentlich gar nicht so was anderes als bei den Kindern. Also ich habe ja nach dem ersten Nele-Buch die Bibel für Kinder und alle im Haus veröffentlicht mit einem sehr nahen Bezug zu den Originaltexten der Bibel und mit Verstehenshilfen und Lesehinweisen. Und seitdem nenne ich eigentlich meine Bücher, sind fast immer Bücher für Kinder und alle im Haus. Und diese Gattung umreißt das, dass ich für Kinder immer so anspruchsvoll machen möchte, dass sie damit im Glauben groß werden, erwachsen werden können. Und im Umkehrschluss heißt das, und diese Rückmeldung bekomme ich permanent, auch Erwachsene können diese Bücher lesen und darin für sich neue Perspektiven entdecken, wenn sie sich darauf einlassen, was da so ihnen angeboten wird.
Neles Fragen können also auch die Fragen durchaus der Eltern sein. Neles Buch der großen Fragen und Neles Tagebuch ist als Doppelband bei Kösel erschienen. Ein dickes Buch für 12 €. Religionspädagoge Rainer Obertür nimmt Kinder mit auf die Entdeckungsreise zu den Geheimnissen des Lebens. Und über Geheimnisse werden wir gleich auch noch reden. Alle Dinge, die wir sehen können, können wir doppelt anschauen. Kinder haben es dabei manchmal einfacher, weil sie die Dinge noch nicht so in Kategorien unterteilen wie Erwachsene. Für sie ist es leichter, manchmal andere Perspektiven einzunehmen. Alle Dinge, die wir sehen, können wir entweder als Tatsache oder als Geheimnis betrachten, sagt Religionspädagoge Rainer Obertür. Herr Obertür, geben Sie mal ein Beispiel für diese verschiedenen Blickwinkel.
Den Ehering an meiner Hand, den kann ich als Tatsache beschreiben. Das habe ich mit Kindern auch mal versucht. Und dann haben die halt gesagt, ja, der ist aus Gold und der ist ganz wertvoll. Und man könnte auch herausfinden, wie viel der gekostet hat und wie viel der jetzt kosten würde. Und das ist alles sowas als Tatsache beschriebenes. Und als Geheimnis, haben wir dann überlegt, zeigt der, dass ich verbunden bin mit meiner Frau. Und ich habe den dann abgezogen und habe dann reingeguckt und habe dann vorgelesen, hier steht jetzt Ruth drin, das ist ja komisch, warum steht nicht Rainer drin, ist doch meiner. Also habe mich ein bisschen dumm gestellt und dann haben die mir dann erklärt, dass das eben das Geheimnis ist, dass wir über die beiden Ringe, die wir tragen, dann verbunden sind. Also das ist so ein Beispiel, wo man sagen kann, da können Kinder dran lernen, diese beiden Perspektiven einzunehmen, ohne dass die miteinander konkurrieren, dass aber die Geheimnisebene oft die spannendere und wichtigere, substanziellere, tiefere Sicht ist.
Und warum glauben Sie, kann ich alle Dinge auf diese beiden Arten betrachten?
Ja, das ist durchaus eine gewagte These. Ob das wirklich so stimmt, haben wir auch versucht, mit den Kindern zu überlegen. Ich glaube, man kann sich darauf einigen, das war durchaus auch unser Ergebnis. Im Grunde kann jedes Ding auch als zum Geheimnis für jemanden werden, ohne dass man sagt, es muss dann für jeden ein Geheimnis sein. Also es gibt einen Satz von Martin Buber, jedes Ding kann das Gefäß der Offenbarung Gottes werden. Kann, muss es nicht und muss es nicht für jeden. Also in dem Sinne, finde ich, ist der Satz pointiert, aber auch wahr.
Geheimnisse sind für alle spannend, aber was, wenn ich das Geheimnis nicht ergründen kann? Ist es dann immer noch spannend? Also wenn ich keine Antwort auf diese Fragen habe, die ich mir stelle.
Ich würde sagen ja, weil wir uns ja bewusst sein können, dass der Rest dessen, den wir nicht erfassen können, eigentlich das, worum es geht, noch wertvoller macht. Also im Letzten, wenn wir von Gott sprechen, dann sprechen wir immer von einem Geheimnis, das wir niemals ergründen werden. Gott wäre aber entwertet, wenn wir ihn komplett verstehen würden. Augustinus sagt, wenn du irgendwas ganz verstanden hast, dann war das alles Mögliche, aber garantiert nicht Gott. Und der Glaube, den finde ich, kann man wirklich sehr gut umschreiben mit einem Satz von Karl Rahner. Glauben heißt, ein Leben lang die Unbegreiflichkeit Gottes auszuhalten. Also bei Gott wird es nochmal am deutlichsten, dass es gerade ein Zeichen von unfassbarem Wert ist, wenn wir das Geheimnis nicht ergründen können. Und dafür haben Kinder auch ein Gespür. Je größer die Frage ist, umso weniger können wir sie beantworten. Das heißt nicht, dass wir nicht Antworten sagen können, aber wir können Antworten sagen, die neue Fragen wecken, die dann auch sozusagen immer wieder uns ein Stück voranbringen, aber nie ganz ans Ziel.
Tatsachen sind leichter einzuordnen in unsere erdachte Ordnung. Damit können manche Menschen mehr anfangen, aber reine Tatsachen ohne den Aspekt des Geheimnisvollen, sind die denn überhaupt noch interessant, wenn wir das jetzt einfach mal umdrehen?
Ich finde, es gehört immer dazu, das eine und das andere zu betrachten. Wenn wir die Welt nur als Tatsache betrachten, sind wir zumindest in der Gefahr, ich sage es ein bisschen vorsichtiger, zu puren Materialisten zu werden. Wenn ich nur noch das glaube, was ich beweisen kann, was ich sehen kann, dann verkümmert eigentlich mein Leben und ich verzichte auf einen ziemlich großen Bestand. Genauso müssen wir umgekehrt sagen, wenn ich nur alles als Geheimnis betrachte und die Welt nicht in der Realität wahrnehme, dann werde ich auf Dauer auch nicht mehr staunen können, weil ich dann sozusagen nur noch geheimniskrämerisch irgendwie im Nebulösen mich bewege, aber die Welt eigentlich abwerte, und das wäre das andere Extrem und genauso schlimm.
Wenn wir schon über Geheimnisse sprechen, dann probieren wir auch gleich etwas aus in der nächsten Sendestunde. Ergründen Sie Ihre ganz persönlichen Geheimnisse und machen Sie auch mit bei Gedankenspielen, die mit Gott und mit Ihnen zu tun haben, in der zweiten Stunde der Domradio-Beratung. Wetten, dass es Gott gibt oder nicht? Müssten Sie jetzt diese Frage beantworten, ob es Gott gibt oder nicht, Herr Obertür, was würden Sie antworten? Rainer Obertür hat sich mehr als 50 Gedankenspiele ausgedacht, mit denen man seinem Glauben und seiner Beziehung zu Gott nachspüren kann. Gibt es Gott oder gibt es ihn nicht?
Das ist eine spannende Frage, die uns immer wieder beschäftigt, die wir aber nie beantworten können. Wir haben eine Perspektive aus unserem Glauben darauf, wir haben eine Position dazu, und es ist absolut notwendig, es auch zu durchdenken. Ich finde, es macht Sinn, darüber nachzudenken, über die Existenz Gottes, aber vielleicht ist gar nicht die Frage, die wir ja dann immer stellen, ob es Gott gibt oder nicht, die entscheidende, sondern ja, die Frage, wie sich Gott denn dann so zeigt, wenn es ihn gibt. Also dieses Geben ist ja eigentlich schon wieder so eine menschliche Kategorie, die man gar nicht auf Gott anwenden kann. Also wir können sagen, Gott gibt es nicht als Ding wie irgendwas, was hier vor uns steht, und trotzdem existiert er. Davon sind die Glaubenden überzeugt.
Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Sie einfach Ja oder Nein antworten würden. Angenommen, jemand könnte uns hundertprozentig beweisen, dass es Gott nicht gibt. Würde das dein Leben verändern? Das ist eine Frage, die Sie bei einem Ihrer Gedankenspiele stellen, Herr Obertür. Aber auch die passende umgekehrte Frage. Angenommen, jemand könnte dir hundertprozentig beweisen, dass Gott existiert. Würdest du ein anderes Leben führen? Diese Frage stellen Sie auch. Was wollen Sie damit erreichen?
Das Bewusstsein dafür, dass das schon eine auch lebensentscheidende Frage ist. Und ich würde in beiden Fällen sagen, es würde unser Leben eigentlich weniger spannend machen, wenn wir das eine oder das andere hundertprozentig beweisen könnten. Ich finde mein Leben spannend, weil es diese Frage nach einem über uns alle übersteigenden gibt, weil das macht ja mein Leben auch immer auf eine Weise reicher, dass ich da nie an ein Ende komme. Ich finde, es ist die spannendste Frage schlechthin.
Wir dürfen auch zweifeln?
Absolut. Ich würde sogar sagen, es wäre bedenklich, wenn wir nicht zweifeln. Das hat der Papst uns ja gerade noch letzte Woche sehr deutlich gesagt, und das finde ich großartig, wenn ein Papst das auch sagt, dass zu einem reifen Glauben eben auch das Zweifeln notwendig dazugehört. Und diese Tradition sollten wir mehr pflegen, weil sie macht den Glauben tatsächlich glaubwürdiger. Ich glaube, nur ein fragwürdiger Glaube ist am Ende auch glaubwürdig.
Und diese Gedankenspiele, diese Fragespiele, die kann man eben auch machen. Gemeinsam mit Ihnen, diese Gedankenspiele, worüber ich gerade mit Ihnen rede, das führen Sie nämlich noch weiter. 5 Menschen treten hier den Beweis an, dass es Gott gibt. Woher nehmen Sie da die Argumente dieser, ja, ich denke mal, fiktiven Personen, die da sagen, Gott gibt es, weil?
Ja, was diese 5 Menschen, die dann vortreten und jeweils ihre Position darstellen, sagen, das ist im Grunde eine komprimierte und wieder in einfachen Sätzen ausgedrückte Sicht aus der Theologiegeschichte, also der verschiedenen Versuche, Gott zu beweisen. Ich nehme mal den ersten als Beispiel, damit es konkreter wird. Du siehst als Mensch, wie schön die Welt ist, wie herrlich die Natur und das Leben sich entwickelt, wie wunderbar die Schöpfung eingerichtet ist, die Sonnenblume, die kleinste Fliege und du selbst. Das alles kann nicht aus Zufall entstanden sein. Von Gott ist diese Welt erschaffen. Gott hat sie werden lassen. Gott ist der Schöpfer des ganzen Universums. Einer der klassischen Gottesbeweise, sozusagen den Schöpfer sozusagen aus der Wahrnehmung der Welt heraus dann auch zu erfassen. Und so wie bei allen vier anderen Gottesbeweisen, würde ich dann immer sagen, das macht Sinn und da stimmt was dran, aber das ist niemals ein Beweis. Gott kann man nicht beweisen, aber Gott kann sich sehr wohl erweisen in unserem Leben.
Das heißt, wir kriegen da in dem Falle verschiedene Argumente, warum es so ist, dass es Gott vermutlich gibt. Wie gehe ich damit um, beziehungsweise was möchten Sie damit erzeugen bei mir oder bei anderen, die diese Gedankenspiele mitdenken?
Eine Haltung der Nachdenklichkeit, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken und dass es sich lohnt, auch für den Atheisten, der zu dem Ergebnis kommt, nein, ich glaube nicht an Gott, sich für sein Leben lohnen kann, über die Frage nach Gott nachzudenken. Das sehen auch die nicht jetzt aggressiven Atheisten, sondern die, die tatsächlich ringen um diese Gottesfrage genauso. Das möchte ich bestärken und ich möchte immer in den Glauben auch eine Aufklärung mit reinbringen, also eine Aufklärung mit Herz, wo das nicht getrennt ist. Kinder haben es mal sehr schön gesagt, wenn Gedanken und Gefühle sich vermischen, dann entsteht Weisheit. Also Weisheit besteht immer aus Gedanken und Gefühlen. Kinder trennen das nicht, Kopf und Herz. Und das zeigt sich zum Beispiel in so einem sinnvollen Nachdenken über die Existenz Gottes, aber mit der Erkenntnis, wir können es nie beweisen, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken.
Also Ihr Ziel ist nicht, mich davon zu überzeugen, dass es Gott gibt, sondern eher ein Gefühl dafür zu erzeugen, dass ich das vielleicht entwickeln kann, eine Beziehung zu Gott und daran merke, dass es ihn gibt?
Ja, ich möchte eigentlich niemanden missionieren, aber ich habe eine Botschaft, die darin besteht, dass es lohnt, darüber nachzudenken, was das Leben, was die Welt, was Gott und was das alles hier bedeutet. Und wenn jemand dann für sich das bestätigt, dann freue ich mich. Und vielleicht ist das dann auch auf eine gewisse Weise eine Mission, aber also davon zu erzählen, ist schon meine Berufung. Aber ich möchte jemanden nicht von etwas überzeugen, was jetzt meine Meinung ist.
Das Gedankenspiel ist auch noch nicht zu Ende. Nach diesen Argumenten für Gott und dass es Gott gibt, ist jetzt jeder selber, der Gedankenspiel mitspielt, gefragt, darüber zu überlegen, ja, wie ist das für ihn selbst? Mhm. Welche Rückmeldungen haben Sie dazu bekommen?
Ja, ich kann jetzt hier nur so ein bisschen aus der Erinnerung erzählen. Ich habe diese Texte auch Kindern tatsächlich mal vorgelegt und wir haben dann sozusagen das auch weiter befragt, was haben wir denn jetzt mehr, haben wir jetzt mehr verstanden und da ging es sozusagen tatsächlich auch in die Richtung, dass die Kinder sagten, ja, das lohnt sich, aber dass die ganz klar waren, der Meinung waren, beweisen können wir Gott nicht, aber es ist gut darüber nachzudenken, so war dann die Formulierung.
Also jeder hat sich gut gefühlt hinterher.
Ja. Ja, und ich habe ja hier in der Fortsetzung des Gedankenspiels auch nichts anderes als Fragen aufgeschrieben. Was hat dich überzeugt? Welche Gründe sind auch für dich zutreffend? Hat jemand Gott bewiesen? Geht das? Wie klein wäre Gott, wenn er für uns beweisbar wäre? Kann man sagen, irgendjemand ist der Sieger des Wettbewerbs oder musste einfach jeder scheitern und dann als Verlierer Einsicht gewinnen? Also lauter Fragen, die dann an den Leser gestellt werden.
Fragen stellen gehört mit zum Glauben dazu. Das selbstverständliche Hinterfragen kann uns helfen, bewusster und achtsamer zu leben. Mehr Gedanken zum Weiterdenken finden Sie in Rainer Obertürs Büchlein Stell dir vor, Gedankenspiele über dich, Gott und die Welt. Sprache und Bilder sind in uns allen vorhanden. Manche Menschen sind eher Bildmenschen, andere eher Wortmenschen. Beides kann uns zum Gespräch über Gott anregen, sagt Religionspädagoge Rainer Obertür. Inwiefern kann uns das zum Gespräch über Gott anregen?
Also die Bilder und die Worte können uns helfen. Also alles, was Sprache ist, brauchen wir, wenn wir Gott zur Sprache bringen wollen. Und Sprache ist ja immer vielfältig. Es gibt auch die Sprache in Tönen, es gibt die Sprache in Gesten. Aber es ist zunächst mal die Sprache in Bildern und Worten. Und die Geschichte, die ich dazu erzählt habe, die bringt das so zusammen.
Also das ist ein Buch mit dem Titel Zusammen aus dem Gabriel Verlag. Darin beschreiben Sie die Geschichte der Bilder und der Wortmenschen. Erklären Sie uns kurz, was ist das für eine Geschichte?
Ja, also eine etwas märchenhafte Geschichte, die von einer früheren Zeit erzählt, in der gibt es ein Volk der Bildermenschen, die haben viele Bilder, aber denen fehlen die Worte dafür. Und auf der anderen Seite in einem anderen Land, aber zur selben Zeit, das Volk der Wortmenschen, die haben viele Worte, aber keine Vorstellung, keine Bilder werden dadurch erzeugt. Und die leben beide so ihr Leben ziemlich dumm vor sich her, sind als Kinder noch ganz neugierig auf neue Bilder, auf neue Worte, aber irgendwie wird es dann immer trüber und sie sterben am Ende relativ trost- und hoffnungslos. Und dann geschieht das, dass ein Bildermädchen sich auf die Suche macht nach neuen Bildern und ein Wortjunge sich auf die Suche nach neuen Worten macht und die begegnen einander im Niemandsland, also in einer neutralen Zone, kann man sagen. Und dann passiert es, dass sie ihn sprachlos anschaut, die sind beide ganz erschrocken, er sie natürlich völlig übersehen hat, aber ihr gerne über sich und sein Leben erzählt. Und das weckt dann zu ihrer Überraschung Worte in ihr und sie kann auf einmal auch reden. Und diese Worte wecken in ihm plötzlich Bilder. Das heißt, es geschieht nichts anderes als diese Begegnung und jeder entdeckt das Potenzial, dass er in sich verkümmert, schon hat schlummern lassen, am anderen. Und plötzlich können sie ein ganz anderes Leben führen. Sie erforschen die Welt, aber fragen auch nach ihrem Geheimnis. Sie stellen überhaupt Fragen, warum sind wir auf der Welt, warum bin ich ich? Und nachdem sie das eine Zeit lang genießen miteinander, es ist auch eine Freundschaftsgeschichte, denken sie dann aber natürlich, jetzt müssen wir aber auch zurück und unsere Völker auch zusammenführen. Und das geschieht natürlich und sie feiern am Ende ein ganz großes Fest, weil sie haben gemerkt, dass sie jetzt ganz und gar überhaupt erst Menschen wurden, die nach den Tatsachen hinter dem Geheimnis schauen, die Fragen stellen und nach dem Sinn des Lebens suchen.
Sind wir nicht alle beides Bilder- und Wortmenschen?
Ja, und es sind immer Erwachsene, die so an diese Geschichte dann die Frage stellen, die Kinder tun das nie, ja, wie soll denn das gehen? Das kann man sich doch gar nicht vorstellen, dass man nur Bilder hat und keine Worte und umgekehrt. Und das stimmt natürlich. Aber wir sind natürlich Menschen. Insofern stimmt das nur für uns. Und dies ist ja das fiktive Märchen, das zunächst mal davon erzählt, dass es mal irgendwann mal anders war. Also so ein bisschen wie bei Adam und Eva, so die Urgeschichten, die erzählen ja auch, wie der Mensch schon Menschen wurde und so erstmal Gut und Böse entdecken musste und frei sich entscheiden könnte und damit leider auch das Paradies verlassen musste. Aber es war der Gewinn des Erwachsenwerdens. So ist das auch so eine Art Erklärungsgeschichte zu dem, was wir jetzt heute sind als Menschen.
Wie kommen Sie denn mit Menschen besser über den Glauben ins Gespräch, über Bilder oder über Worte?
Mal so, würde ich sagen. Also der Ansatz ist vielleicht mehr sinnvoller über Bilder. Bei der Gottesfrage hilft das Kindern zumindest sehr, wenn ich ihnen Bilder anbiete, mit denen sie dann etwas Sinnvolles über Gott sagen können, über Gott erzählen können. Aber manchmal ist es auch das Wort, das einem ja auch nichts anderes als Metaphern als Bilder anbietet, zu dem ich vielleicht dann auch ein Bild male. Also das ist ein Hin und Her und ich denke, beides muss immer ausgewogen am Ende vorkommen.
Die Frage ist auch, wie finden Sie die richtigen Worte? Mhm. Die passenden?
Mhm. Ja, das gelingt uns natürlich nicht immer. Wenn es gelingt, dann sind wir selber froh und machen auch, glaube ich, andere glücklich. Aber gerade wenn es ums Wörterfinden bei der Gottesfrage geht, ist das ganz schwer. Ich habe ein Beispiel gerade vor Augen. Kinder konnten Bilder aussuchen aus einer großen Auswahl und ein Kind nahm, also und mit einem Bild etwas von Gott erzählen. Und ein Kind nahm ein Bild, das hätte ich nie genommen. Da sah man nur einfach einen Eimer mit Wasser und darüber Wolken, aus denen es regnete. Und zu diesem Bild schrieb das Kind einen Satz auf, der mich sehr verblüffte. Gott ist ein Eimer, der Traurigkeit aus der Glücklichkeit herausfiltert.
Wow.
Aber er lässt einen Tropfen Traurigkeit drin, denn sonst wäre die Welt ja langweilig.
Mhm.
Eine irre Perspektive auf die Frage, warum gibt es denn eigentlich auch die Trauer? Ist Gott nicht der, der uns nur das Glück schenkt? Nein. Das Kind weiß schon, dass wir Glück nur empfinden können, weil es auch Trauer gibt, weil wir auch das Trauer kennen. Aber das Kind sagt in diesem Begriff ja, Gott so als Filtermaschine für die Trauer, also möglichst viel raus, sagt ja, Gott ist der dafür garantiert, dass es möglichst gut wird. Und das ist eigentlich so die Hiob-Perspektive, also was Gott am Ende des Buches Hiob
sagt. Komplexe Gedanken in einfacher Sprache, absolut. Erstaunlich tatsächlich dargestellt. Es gibt viele biblische Bilderbücher auch, damit meine ich nicht unbedingt Kinderbücher. Warum sind auch Erwachsenenbilder so wichtig? Was lösen die in uns aus?
Es ist, glaube ich, wieder was Ähnliches wie bei den Kindern, ist es nicht voneinander zu trennen. Wir brauchen auch diese Bilder, die uns das vor Augen führen. Und vielleicht können wir uns manchmal von diesen Kinderperspektiven auch was schenken lassen. Also ich fühle mich da regelmäßig auch beschenkt und mein Leben erhält dadurch eine Perspektive, die ich so gar nicht mehr für mich entdecken kann. In dem Sinne brauchen wir sie. Und müssen wir sie sozusagen auch pflegen, diesen Umgang damit?
Heutzutage werden täglich so viele Bilder verschickt. Es werden Filme geguckt, mehr als gelesen. Sind wir doch wieder mehr auf Bilder als auf Worte angewiesen, auch im aktuellen Gespräch über den Glauben?
Ja, es gibt genauso das leere Wort, das nur dahin gesprochene Wort ohne tiefen Sinn. Also es gibt immer auch das Manko. Ich erlebe es bei Kindern so, dass gerade wegen der Bilderflut sie sich freuen, wenn sie sich mal mit einem Bild sehr intensiv auseinandersetzen, auch wenn das erstmal für sie ungewöhnlich ist. Also ich habe ja meine Bibel für Kinder und alle im Haus mit Bildern der Kunst ausgestattet, weil ich immer die guten Erfahrungen gemacht habe, dass Kinder auch diesen an sich schweren, anspruchsvollen Bilder sehr, sehr gut begegnen können und dass sie damit diese Erfahrung auch als Kontrast zu den Bilderfluten machen. Und so würde ich immer sozusagen diese Substanz auch den Kindern auch zumuten wollen und uns selber natürlich auch.
Rainer Oberthür ist Religionspädagoge und zu Gast in der domradio.de Beratung. Nach den Nachrichten um halb wollen wir darauf schauen, wie alles mal angefangen hat, also wie die Welt entstanden sein könnte. Und zwar aus zwei Perspektiven. Einmal aus der Sicht der Naturwissenschaftler und zum anderen aus dem Blickwinkel der alten Schriften der Bibel. Woher kommt die Welt? Woher kommen wir? Wem glauben wir, wenn es um die Entstehung unserer Welt geht? Ist uns der naturwissenschaftliche Ansatz näher oder eher der biblische? Rainer Oberthür hat in seinem Buch Das Buch vom Anfang von allem die Geschichte von der Entstehung der Welt auf beide Arten erzählt. Einmal die Geschichte vom Urknall und auch die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel. Herr Oberthür, wieso wollten Sie diese beiden Erklärungsansätze nebeneinander stellen?
Weil sie uns beide helfen, der Wahrheit ein Stückchen näher zu kommen, aber nie die Wahrheit ganz zu verstehen. Also ich erlebe es so, dass ich immer mehr staune und eigentlich immer mehr gute Gründe bekomme zu glauben, wenn ich mir die naturwissenschaftliche Ebene vom Urknall bis heute anschaue, da mich intensiv mit befasse. Und das habe ich halt in diesem oberen Text, das Layout ist bei diesem Buch ganz wichtig, der dann blau gedruckt wird, nach und nach erzählt, als Geschichte auch zum Staunen. Und auf der anderen Seite aber eben dann als Untergrund diese Glaubensgeschichte, die sich hauptsächlich aufs priesterliche Schöpfungsgedicht im unteren Teil erzähle. Also sie können sich gegenseitig spiegeln und ich muss sie unterscheiden. Das zeigt sich im Layout dadurch, dass zwei Fäden das Ganze zunächst mal trennen. Aber ich muss mich nicht entscheiden, ist die eine oder die andere wahr. Und das finde ich eine Bereicherung, wenn man das so doppelt betrachtet.
Wie man dieses Buch liest, das ist den Lesern überlassen, entweder parallel oder nacheinander. Diese beiden Erzählfäden sind verschiedenfarbig gedruckt. Welche Lesart würden Sie denn empfehlen?
Ich habe mich ganz klar entschieden, die Geschichte, die naturwissenschaftliche Geschichte im oberen Teil abzudrucken. Und das heißt für mich auch ein Statement von zuerst. Also man guckt ja immer im Buch nach dem oberen. Und ich finde, das ist auch zunächst mal der spannende Blick auf die Welt, der am Anfang steht. Wenn ich Lesungen selber dazu durchführe, lese ich meistens mehr von dem oberen Teil vor. Aus Zeitgründen natürlich, weil man bei einer Lesung so Auszüge wählen muss. Aber auch, weil mir rückgemeldet wird, ja, das, was unten steht, das kennen wir ja auch so aus der Bibel. Also es ist für Menschen, die aufgeschlossen sind, der Bibel gegenüber einfach spannend zu gucken, wie geht das eine und das andere aufeinander, also wie geht das zusammen, wie kann man das aufeinander beziehen.
Ja, und an dieser Stelle kommen wir auch nochmal auf Tatsachen und Geheimnisse. Darüber haben wir zu Beginn der Sendung ja schon mal gesprochen, Herr Obertür. Ich bin auf Seite 6 dieses Buches gleich beim Lesen hängen geblieben. In der wissenschaftlichen Variante schreiben Sie, es geht um Tatsachen, die oft geheimnisvoll sind. Und in der biblischen Version steht, es geht um das Geheimnis hinter den Tatsachen. Beschreibt die Naturwissenschaft die Tatsachen und die Bibel Geheimnisse?
Also die Kinder haben uns das in einer sehr langen Auseinandersetzung über Wochen, haben wir weite Teile des Buches gelesen und damit sind damit umgegangen, immer sehr schön zurückgemeldet. Die haben immer gesagt, ja, oben geht es mehr, in der naturwissenschaftlichen Geschichte geht es mehr um die Tatsachen, aber nicht nur. Und in dem unteren geht es mehr um Geheimnisse, aber da geht es auch um Tatsachen. Und das finde ich ganz stimmig. Also die Schwerpunkte sind unterschiedlich an das Gesetz. Und da kommen beide zusammen. Der Schlüsselsatz dafür heißt für mich, Naturwissenschaft und Glaube kommen im Staunen zusammen.
Liefert das Buch mehr Tatsachen oder bleiben viele Geheimnisse?
Viele Tatsachen, aber die bleiben immer auch sozusagen im Geheimnisvollen, wenn wir darüber nachdenken.
Inwieweit kann uns dieses Buch dabei helfen, glaubwürdig über den Glauben zu sprechen?
Weil wir Auskunft geben können nach der Lektüre, auch auf einer naturwissenschaftlichen Ebene, wie die Welt entstanden ist, weil wir dann vielleicht präziser auch von unserem Glauben sprechen können. Also ich finde es von der Evolution her richtig, wenn wir sagen, Gott hat die Welt werden lassen. Das ist moderner und richtiger, korrekter ausgedrückt, als zu sagen, Gott hat die Welt geschaffen, gemacht, was ja immer zunächst, wenn man es nicht symbolisch versteht, auch ein handwerkliches Tun suggeriert, was ja nicht so war, dass wir geknetet wurden von einem Gott. Also man kann tiefgründiger mit beiden Texten umgehen. Meine geheime These ist, wir erhöhen als glaubende Menschen unsere Autorität enorm, wenn wir uns auskennen in der naturwissenschaftlichen Geschichte, also wenn wir auch Kindern gegenüber dazu etwas sagen können, dass wir natürlich richtig finden, was die Naturwissenschaft herausgefunden hat, dass das nicht in Konkurrenz zu unserem Glauben steht. Nein,
und in der Tat, es ist oft so, dass diese beiden eher in Konkurrenz miteinander betrachtet werden.
Ja, bisher. Und das finde ich extrem tragisch. Ich habe neulich noch von Untersuchungen gehört bei Jugendlichen, wo das als entscheidendes Argument angeführt wurde dafür, dass Jugendliche nicht an Gott glauben. Und das braucht man wieder wirklich nicht. Ich würde sogar das Gegenteil sagen. Je mehr wir uns auskennen in der Unwahrscheinlichkeit unseres unwahrscheinlichen Universums, es hätte auch ganz anders kommen können, umso glaubwürdiger ist unser Glaube.
Rainer Obertür ist Autor zahlreicher Bücher rund um Religion und Glauben. In seinem Buch Vom Anfang von allem geht es um Tatsachen und Geheimnisse und noch viel mehr. Wir haben eben über das Buch Vom Anfang von allem gesprochen. Herr Obertür, was sind die wichtigsten Aspekte, die wir denn im Kopf behalten sollten, um nochmal zusammenzufassen, wenn wir glaubwürdig mit anderen sein möchten im Gespräch über Religion und über den Glauben?
Dass wir in all dem, was wir sagen, erstmal ganz authentisch bei uns sind. Also dass wir nicht etwas produzieren an Worten, über das wir nicht nachgedacht haben, von dem wir nicht tatsächlich selber überzeugt sind. Also diese Glaubwürdigkeit ist ja das Erste. Dass wir dann aber auch im jeweiligen Inhalt des Glaubens uns auskennen und auch uns immer kundiger machen, damit wir eben ja wahrhaftig auch Dinge sagen können, mit denen andere dann auch, wenn es junge Menschen sind, größer werden können oder wenn es andere erwachsen sind, an denen sie sich auch mit uns dann im Dialog beschäftigen können.
Ist glaubwürdig auch sowas wie überzeugend in dem Falle?
Ja, es geht, glaube ich, erstmal, dass ich für mich da stimmige Antworten finde. Aber das, von dem ich überzeugt bin, möchte ich ja auch andere überzeugen. Insofern ist das da immer mit drin. Aber es ist für mich immer so eine Hoffnungsperspektive und nicht das Ziel, an dem ich jetzt einen gelungenen Dialog festmache. Das Gegenüber kann überhaupt nicht überzeugt sein und trotzdem haben wir ganz intensiv beide gelernt.
Sie haben viel mit Kindern, viel mit Religionslehrern zu tun. Mit wem möchten Sie noch gerne ins Gespräch kommen über Religion und Glauben?
Ach, ich freue mich immer, wenn das so im, im Alltag so in so ungeplanten Situationen entsteht, irgendwie bei einer Fete oder was weiß ich, beim Klassentreffen nach Jahrzehnten. Das habe ich mal erlebt, das fällt mir jetzt gerade so ein, wo ich dann so ein bisschen den Eindruck hatte, ich spreche da mit ehemaligen Mitschülern und dadurch, dass die wissen, ich habe irgendwie mit Religion zu tun, werde ich fast so ein bisschen seelsorgerlich angesprochen. Dann bin ich überrascht, aber fand es irgendwie auch ganz berührend, so wie ich dann mit Menschen, die ich so gar nicht kannte, in ein ganz ehrliches Gespräch so über Glaubensfragen komme. Das wunderte mich dann wohl, aber sowas finde ich ganz schön, wenn das nicht so beruflich eingefädelt ist. Da habe ich ja meine Rolle, die ich auch professionell ausgestalte. Aber das Überraschende ist dann mindestens so schön.
Also über Religion und Glauben sprechen, sollten wir da alle mutiger sein, das auch zu tun, das nach außen zu tragen und nicht nur für sich zu Hause oder im Stillen?
Ja, ich denke, wir sollten da durchaus auch offensiv sein, das zu bekennen, was uns wichtig ist, weil es gibt ja offensive Kräfte auch, die dagegen steuern. Also es gibt eben auch sowohl von konservativer Seite wie auch von progressiver Seite Entwicklungen, die bei der Schöpfungsfrage ist es jetzt, kann man es gut am Beispiel festmachen, die darauf beharren, die Bibel nur wörtlich und nicht anders zu verstehen oder die dann eben sagen, nein, es gilt nur das, was beweisbar ist und dass nach meiner Einschätzung die Wahrheit eher dazwischen liegt, finde ich, ist eine letztlich sehr entscheidende Erkenntnis für das Leben, die auch Folgen hat.
Sprechen Sie ruhig über Ihren Glauben. Trauen Sie sich, Ihren Glauben offen zu leben und fragen Sie die Fragen, die Sie haben. Alles können Sie als Tatsache und Geheimnis betrachten. Darüber haben wir heute gesprochen. Wechseln Sie also immer mal wieder den Blickwinkel. Schaden kann es nicht. Glaubwürdig über Religion und Glauben reden, das ist gar nicht so schwer, sagt mein Gast, Religionspädagoge Rainer Obertür. Herr Obertür, danke schön für Ihren Besuch im Domradio.
Ich bedanke mich auch.
Und mein Name ist Dagmar Peters. Danke fürs Zuhören und bis bald.